Estland, Lettland, Litauen. Seit mehr als 25 Jahren jetzt wieder freie, unabhängige und demokratische Staaten. Wollen Sie mehr wissen und dabei einfach gemütlich zuhören? Die Baltische Stunde ist für Sie da. Alle vier Wochen auf Radio Weser TV und auch im Internet. Ganz herzliches Willkommen bei einer neuen, frischen Ausgabe der Baltischen Stunde. Ja, wir haben heute eine ganze Menge im Angebot, mehrere Buchvorstellungen und ein Gespräch mit Aja Sakova, einer Literaturwissenschaftlerin, Germanistin und Übersetzerin aus Estland. Das wird der Schwerpunkt sein der heutigen Sendung und am Mikrofon auch heute wieder Albert Kaspari.
Hakkasin hulluhtuma ja vibunina vihtuma ja vibunina vihtuma. Viisin ta Viru jõele, viisin ta Viru jõele, kantsin kura allikale, kantsin kura allikale.
Beim Friseur. Sehr kurz, antwortete ich. So viel? Zeigt sie mir, nimmt eine Strähne davon in ihre dicken Finger. Wirst du das nicht bereuen? Sie wird neugierig. Ich hatte auch längere Haare. Beim Schneiden musste die Friseurin ihre Tränen zurückhalten. Nein, heute werde ich nichts bereuen. Heute ist der Tag der Abrechnung. Damals war mein Haar lang wie ein Schwertschlag. Jetzt wollte ich es kurz, wie gestutztes grünes Grasgekreisch, kurz wie ein Pulsschlag. Früher roch mein Haar nach Wald. Heute will ich, dass es riecht wie Sägespäne. Wir sind nur zu zweit im Friseursalon, der plötzlich größer wird. Der Raum dehnt sich aus. Ich sitze still im Zentrum ihrer Fürsorge. Ich werde kein Wort mehr sagen. Ich zahle sie auch für diese Stille. Ich überlege, ob meine Frau eifersüchtig werden würde, wenn sie sähe, wie diese fremde Frau an meinem Haar herumarbeitet, mit Schere und Kamm, mit ihren Fingern durch mein Haar fährt, sanft ächzend vor Anstrengung, dass sie ihren Körper um den Sessel bewegt. Während sie mit dem Rasierer arbeitet, fühle ich ihren Atem in meinem Nacken. Sie ist ein Profi mit Damenbart und der Figur eines Marktfleischers. Trotz aller ihrer Bemühungen bin ich nur Fleisch für sie, ein Schaf, das geschoren wird, ein Kunde. Ans Ende gelangt, wird sie die feinen schwarzen Funken mit einem Föhn von Stirn, Nase und Ohren wegblasen. Aber als sie Gel in mein Haar reibt, scheint mir einen Augenblick lang, als wäre ich ihr Sohn, ein Prinz in blauem Umhang, den sie schließlich öffnet und ausschüttelt, diese momentane Illusion zerstreut. »Eine komplett andere Person«, sagt sie, stolz auf ihre Tat. »Ja, ich bin komplett anders, jemandem ähnlich, dem die schwere Krone vom Kopf gehoben wird und der jetzt, ohne Zepter oder Schirm, durch die kalten, verregneten Straßen laufen muss. Frei, gleich«, und ein Niemand, wie jeder andere auch. Ein Gedicht von Arvis Wiggulz aus dem Buch Die Handschrift einer Nadel, das erschienen ist in dem schönen Verlag, der heißt Parasitenpresse, aber überhaupt keine Parasiten, die irgendetwas fressen, sondern die offenbar schöne Bücher herstellen. Das sind Gedichte, übersetzt aus dem Lettischen von Astrid Nischkauer, denn Arvis Wiggulz ist ein Lette, wie man dem Namen unschwer entnehmen kann. Also wer Lettland ein bisschen kennt, der könnte es vermuten zumindest. Und das ganze Buch ist recht nüchtern hergestellt, würde ich sagen, ohne jeden Schnickschnack. Aber das macht es auch ein bisschen attraktiv, denn Gedichte soll man ja für sich sprechen lassen. Es gibt also keinen Illustrator oder sowas. Ich möchte noch eins vortragen hier an dieser Stelle zur Einleitung der heutigen Baltischen Stunde, denn es enthält wirklich sehr schöne Zeilen. Dieses ist überschrieben »Bruder«. Du warst 4. als sie dir sagten, das ist dein Bruder. Sonst haben sie nichts erklärt. Sie sagten einfach, das ist dein Bruder. Du warst neugierig und allmählich keimte Argwohn in dir auf. Ich folgte deinen Schritten. Überall, wo ich hinging, warst du schon vor mir. Der Türgriff war noch warm, als ich ihn mit meiner Hand ergriff. Und wer saß immer auf dem Vordersitz im Auto neben Papa, zur rechten Hand meines Vaters? Du hast mich versteckt. Jeder sollte denken, dass du der Einzige bist. Wie sollte irgendwer an deine Stärken glauben, wenn es da diesen Doppelgänger hinter deinem Rücken gibt? Du hattest Angst, ich würde dir deinen Geruch nehmen und niemand würde dich mehr erkennen. Ich stand hinter deinem Rücken, in deinem alten Pulli, in meinen Schuhen, deren Schnürsenkel immer aufgingen. Ich stand hinter deinem Rücken und steckte Steine in meine Taschen, damit die Welt mein Gewicht endlich spüren würde. Ich beobachtete und ich lernte. Ich war noch nicht bereit und ich allein entwickelte meine Fähigkeiten, polierte jeden Wirbel, jedes Gelenk, die ich brauchte, im Schatten stehend und wartend, bis du sie nicht mehr brauchen würdest. Sägespäne rieselten zu Boden. Ich arbeitete wie ein geduldiger Handwerker, während ich mich selbst zusammensetzte. Manchmal wolltest du diese sturen Keime in mich zurücktreiben, diejenigen, die dich verspotteten, indem sie dich nachahmten. Du dachtest, es wären Waffen, die dich bedrohen. »Das kannst du nicht machen«, sagten sie dir. »Das ist dein Bruder«. Aber du hast es ihnen nicht geglaubt. Ein Bruder zu sein, war eine Aufgabe, die ich erst noch zu bewältigen hatte. Und ich wartete, ich beobachtete und lernte. Auf den Spitzen meiner Zehen versuchte ich, über deine Schultern zu blicken. Die Jahre arbeiteten zu meinem Vorteil. Und dann, eines Tages, trat ich ins Licht. Ich hatte den Familiengeruch erlangt und ich trug die Familienzüge im Gesicht. Die Sonne schien, aber das störte mich nicht. Ich hatte endlich einen Schatten und musste mich erst daran gewöhnen. Ich war noch nicht perfekt und doch war ich ich selbst. Das ist mein Bruder, hast du gesagt. Das ist mein Bruder. Das waren zwei Gedichte aus dem Buch Die Handschrift einer Nadel, Gedichte von Arvis Wiegulz, erschienen bei Parasitenpresse. Das Buch hat 86 Seiten und kostet 12 Euro.
Mina hiskan aia taga, mina hiskan, mina hiskan aia taga. Andke mulle aidastuva, aidastuva. Andke mulle aidastuva, aidastuva. Kahe kolme klaasiservast, klaasiservast. Kahe kolme klaasiservast, klaasiservast. Mina mekin mieltä mööda, mieltä mööda. Mina mekin mieltä mööda. Mööda, mieltä mööda, tõstan toopi, jõudu mööda, tõstan toopi, jõudu mööda, katsun kannu, ääri mööda, katsun kannu, ääri mööda, ääri mööda. Peiokene, maa pole päris, päris pulmaline, pulmaline, maa pole päris, päris pulmaline, pulmaline, ära pane paaks, pruudikene, pruudikene, ära pane paaks, pruudikene, pruudikene, kogemata, kogemata, juhtsin siia, kogemata, kogemata, juhtsin siia, juhtsin siia.
Noch zur Musik der Baltischen Stunde, dieses ersten Teils zumindest. Diesen vollen Sound, auch den wir gerade gehört haben, das sind nur zwei Menschen, die dahinter stecken. Die beiden Esten Kulno Malva und Christian Prix. Vor allen Dingen Akkordeon, ich würde sie gerne nennen, Akkordeon-Piraten. Ein bisschen ungewöhnlicher Rhythmus, ein bisschen kräftig, auch gerne mit der Stimme ergänzt. Da hat er nun in Estland überhaupt keine Angst vor, auch zu singen. Und wer schon Musik studiert hat, an der Kulturakademie in Viljandi und dann eben auch im Herzen des Folks und alter Melodien, traditioneller Melodien, alles hören kann, was bisher gemacht wurde, der hat sich vielleicht ein paar eigene Fähigkeiten noch dazugelernt und das hört man hier, dass sie einen ganz individuellen Sound herstellen, auch den Rhythmus, wo man nicht unbedingt mit muss in dem Sinne, dass man da klatschen oder auf den Boden stampfen sollte, sondern man hört zu, man ist trotzdem mitgerissen und die beiden bringen in jedem Stück etwas Neues, teilweise auch mit dem Dudelsack, nicht nur mit dem Akkordeon und nicht nur mit der Percussion. Das Album heißt Massive und ist erschienen bei Nordic Notes, also Duro Malva Oliver und Prix heute in der Wörtlichen Stunde zu hören. Und ich wünsche weiter viel Spaß beim Zuhören. Liegt uns vor. Es heißt Mein steiniger Weg, ein Lettenmädchen erzählt. Ein Buch erschien im Noel Verlag Oberhausen, 243 Seiten stark im Handel zu haben für 16,90 Euro und die Autorin nennt sich Margarita Liblou. Ein Buch, dessen Autorin offenbar nicht den Mut hatte, ihren wahren Namen zu nennen. Gut, aber nach der Lektüre des Buches muss ich sagen, es ist nicht die einzige Frage, die Leserinnen und Lesern bleibt. Schon die Bezeichnung Lettenmädchen erzeugt vielleicht bei einigen Stirnrunzeln. Zu sehr erinnert es an früher abwertend gemeinte Stigmata, wie auch Zigeunermädchen. Zumal diese Frau gar kein Mädchen mehr ist, als sie das Buch schreibt. Ich habe im Buch einen Satz gefunden, der lautet so. Omi bedankte sich herzlich für die Süßigkeiten aus Polen, aber später erfuhr ich, dass sie ihr in Wirklichkeit nicht geschmeckt haben. Nun will ich auch nicht so tun, als ob es mir geschmeckt hat. Ich sage ganz offen, ich habe hier lange kein Buch mehr gelesen, das mit einer solch nüchternen und belanglosen Sprache geschrieben ist, sodass sich der Leser fragt, wollte die Autorin wirklich schreiben? Anders gesagt, hat sie Spaß am Schreiben? Die hier beschriebenen Ereignisse sind eher niedergeschrieben wie Aussagen eines Zeugen vor Gericht. Erst geschah das, dann geschah das, dann geschah zugegeben auch noch das. Wie jemand, der nur begreift, dass etwas geschehen ist, aber der weder eine Analyse noch eine Selbstreflexion geben kann. Laut Buchdeckel soll es ein Roman sein, Teil 1 von irgendetwas, was noch folgen soll. Man muss klar sagen, literarisch ist das hier keine Offenbarung. Lesen kann man das Buch allenfalls als Zeitdokument. Eine Frau, die Mitte der 1970er Jahre in Sowjetlettland geboren wird, kämpft mühsam um eine Ausbildung als Verkäuferin, um dann, so um 1992, also in den schwierigen Zeiten der frisch erlangten lettischen Unabhängigkeit, alles Erreichte innerhalb von 24 Stunden wegzuwerfen und spontan zu beginnen, nach schnellerem Reichtum und Glück zu suchen, im Land umherzuziehen, an allen Arbeitsmöglichkeiten in diesen Krisenzeiten etwas auszusetzen zu haben und zum Schluss doch in der Fischfabrik zu landen. All dies geschieht auf der Grundlage einer sehr komplizierten Familiengeschichte. Ungeliebt von der Mutter, mit der Oma als einzigem menschlichen Halt, mit Gewalt in der Familie, Zucht mit dem Riemen in der Schule, langen Warteschlangen vor den Geschäften und kilometerweiten Fußweg zur Schule. Mit ständigen Umzügen irgendwo zwischen Madonna, Zeswine, Lubana und Limbaži, deren Gründe das heranwachsende Mädchen nicht versteht, obwohl andererseits zumindest die nun zurückschauende Erwachsene ja viele Gründe benennt. Die Mutter ist mit den Kindern überfordert, ständig sind andere Liebhaber im Haus und teilweise auch nur in der Scheune. Die Schwester wird vergewaltigt, der Bruder der Mutter wird umgebracht und vieles Ähnliche mehr. Wenn die anonyme Autorin, die sich hier Margarita Lee Blue nennt, nicht unbedingt ihr Buch hätte einen Roman nennen wollen, was sich hier findet, ist wohl eher der Versuch einer Aufarbeitung. In der scheinbar ungeordneten Welt versucht die Autorin, ein Ordnungssystem anzulegen. Obwohl sie in der Schule Mathematik gar nicht mochte, entsteht so eine Welt in Zahlen. Da sind es 800 Meter zum nächsten Haus, 10 Johannisbeersträucher, 36 Grad kalt im Winter, um 4 Uhr morgens fuhr der Bus, die Bushaltestelle war 500 Meter entfernt. Die Stadt befand sich 29 Kilometer südwestlich von unserem Haus, ein anderes Mal 119 Kilometer nordwestlich von unserem Haus. Eine Exaktheit, die wie ein Versprechen aussieht, nicht mehr lügen zu wollen. Allerdings müssen Leserinnen und Leser bei der Schilderung der allgemeinen Lebensumstände dann wieder starke Abstriche machen. Hätte jemand direkt 1992 einem deutschen Publikum diese Geschichte erzählt, hätte man sie glauben müssen, in Ermangelung eigener und besserer Informationsquellen. So aber gibt es Dinge, die schon in Wikipedia exakter und besser stehen als hier im Buch. Das ist bei den Ereignissen auf dem Weg zur lettischen Unabhängigkeit so, die hier geschildert werden, als ob es soeben das sowjetische Fernsehen genau so dargestellt hätte. Das ist auch bei der Währungsumstellung vom russischen Rubel über den lettischen Rubel bis zum Lat so, die auf das arbeitssuchende Mädchen vom Lande wie eine große Ungerechtigkeit wirkt. Warum hier nicht alle im gleichen Maße reich werden, möglichst schnell? Anderes, was heute von Lettland auch in Deutschland bekannt ist, kommt hier gar nicht vor. Die Baltische Kette zum Beispiel, die Menschenkette von Vilnius über Riga nach Tallinn, wo doch Hunderttausende auf den Beinen waren, um sie zustande zu bringen. Hier im Buch kommt sie gar nicht vor. Sogar der Ablauf eines Sängerfestes wird recht beiläufig geschildert. Man trifft sich am Bus, dort werden, Zitat, die Landestrachten verteilt. Und weiter, jeder von uns trug ein Strauß mit Blättern, damit wedelten wir rum. Unglaublich für eine Lettin. Oder einfach verständnislos. Empathie scheint wirklich nicht die Stärke zu sein dieser Protagonistin. Überhaupt, menschliche Beziehungen. Da gerät die Verfasserin in eine Zwickmühle. Einerseits alles so schildern zu wollen, dass es wie die reine Wahrheit aussieht, andererseits der Rückzug in die Anonymität. Die Angewohnheit, alle Personen mit Vornamen in Großbuchstaben zu benennen, ist so auffällig, dass alle Stellen herausstechen, wo dies plötzlich nicht so ist. Beim Sängerfest treten die Maestros K. und P. auf. Die Unabhängigkeitsbewegung, die, Zitat, Volksführer Janis und Petteris. Und bei einer Rockband gibt es zwei Musiker, S. der eine, E. der andere. Warum diese Verschwiegenheit, gerade bei Namen, die in Lettland zumindest jeder kennt? Im letzteren Fall zumindest jeder in Madonna, Sandris und Edmunds, denn ihre Band besteht heute noch. Aber wie man Kurzsumme mit S schreiben kann, die Sowjetunion USDR abkürzt oder den bekannten Park in Riga Wärmenpark nennt, wer hat das bloß bei der Korrektur des Textes durchgelassen? Nun ja, der Autorin ist ja auch Schimpfen auf alle weibliche Erziehungspersonen wichtiger. Wenn jemand positiv gesinnt ist, dann ist der stärkste Ausdruck hier dafür nett. Nette Nachbarn, nette Arbeitskollegen, ein netter Lehrer, eine nette Chefin. Der Rest des ganzen Schreibaufwands wird aber darauf verwandt, nachzuweisen, dass alle anderen Unrecht hatten mit ihrer Prophezeiung, aus diesem Mädchen vom Lande könne gar nichts werden. Eine Lehrerin ist da schon mal eine falsche Schlange oder auch, Zitat, sie war keinen Cent klüger als eine obdachlose Alkoholikerin. Auch die Lehrerinnen werden hier also gnadenlos mit der Mutter verglichen. Geradezu sensationell aber die Beschreibung der Zustände an sowjetischen Ladentischen. Da verteilt die Chefin, Zitat, Ware, die nur in geringer Anzahl vorhanden war, an die Mitarbeiterinnen im Laden. Kommentar: Ich war Praktikantin, also musste ich das alles lernen. Auch ein schönes blaues Nachthemd landet auf diesem Weg bei der Autorin. Als Geburtstagsgeschenk. Extra Ware, zurückgelegt von den Kolleginnen. Wie nett. Als Dank Sätze wie dieser. Damals waren die Chefs verständnisvoll und menschlich. Unsere Buchautorin beschreibt sogar Krisenzeiten, obwohl sie sich nicht so nennt. Sie formuliert schlicht, zu dieser Zeit durften die Käufer nur eine bestimmte Menge einkaufen. Die junge Praktikantin nutzt das aus und hamstert selbst so viel, dass sie es kaum nach Hause schleppen kann. Kilometerweise zu Fuß natürlich. Später noch ein Satz. 1991-92 waren Zeiten, als man unter dem Tresen mehr bekam als obendrauf. Und weiter. Ich genoss es, dass wir bevorzugt waren, vor den anderen. Bei Kunden begehrte Sachen werden dann schon mal vorbestellt und vorher ausgeliefert und gern ein Extra dafür kassiert. Schließlich wird sogar ein Fernseher im Laden aufgestellt. Die Praktikantin sieht das so, Zitat, das Arbeitspensum war noch gestiegen, denn viele Einwohner des Dorfes konnten bei uns einkaufen und trotzdem ihren Lieblingsfilm ansehen. Aber das Gefühl der Genugtuung hält nicht lange an. Wie gesagt, als endlich die Ausbildung abgeschlossen ist, wird alles kurzfristig hingeschmissen. Nicht ohne dabei zu betonen, meine gemeine und grobe Erzieherin hat sich hundertprozentig geirrt. Dass sie selbst zu leichtgläubig und auf schön klingenden Versprechungen folgt, nun ja, es sind angeblich die anderen in Schuld. Plötzlich auch, zusammenhanglos, neue Träume. Neid auf ein Mädchen im Dorf, die als Au-pair in Deutschland war. Die fixe Idee, das Recht zu haben, irgendwas studieren zu müssen. Vielleicht Psychologie? Zitat, ich hatte immer zugehört, wenn jemand aus der Nachbarschaft von diesem Studienfach erzählt hatte. Oje. Nein, es wird den Lesern wirklich nicht leicht gemacht, irgendeine Art von Mitgefühl mit diesem Mädchen zu entwickeln. Zumal nach all den Katastrophen, grausamen Zuständen und Geschichten vom persönlichen Scheitern dann auch noch romantisch verklärende Rückblicke eingebaut sind. Zitat, in der Schule hatten wir nie geglaubt, dass es arbeitslose und obdachlose Menschen gibt, schreibt die anonyme Margherita. Aber sollen denn die Leser hier einfach ebenfalls die scheinheiligen Lügen des Sowjetsystems glauben? Bis 1990er Jahre musste man keine Miete zahlen, steht hier oder wird hier einfach mal allgemeingültig behauptet. So entstehen Legenden. Am Ende des Buches angelangt haben wir den Verdacht, dass wir als Leserinnen und Leser nun in einer Falle angelangt sind. Wollen wir etwa auch behaupten, das Buch schildere größtenteils nur Belanglosigkeiten, eine Aneinanderreihung von Alltäglichkeiten in ziemlich grobschlächtiger Ausdrucksweise? Wagten wir es, wir bekämen bestimmt von der Autorin vorgehalten, dass wir ebenfalls gemein und ungerecht wären und uns zu hundertprozentig irren. Im Nachwort wird dem heutigen, offenbar deutschen Ehemann gedankt für die Ermöglichung des Buches. Es wird also offenbar noch ein zweiter Teil folgen, in dem sicherlich all das noch beschrieben stehen wird, was die bisher anonyme Autorin in ihrem Leben dennoch alles noch erreicht hat. Die Rede war von dem Buch mit dem Titel »Mein steiniger Weg – Ein Lettenmädchen erzählt«, erschienen im Noel Verlag in Oberhausen, 243 Seiten, im Handel für 16,90 Euro. Die Autorin nennt sich Margarita Lee Blue. Gespräch zum Bücherfrühling, könnte man sagen. Aya Sakova aus Estland, Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und wahrscheinlich auch noch in vielen anderen Tätigkeiten schon jahrelang aktiv. Es freut mich, dass wir uns mal treffen, denn die Sicht zwischen Deutschland und Estland ist immer interessant. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Perspektiven. Und angefangen hat es auf einem deutschen Gymnasium, habe ich nachgelesen. Wie ist denn das passiert? Sind Sie in einem total deutschsprachigen Umfeld aufgewachsen oder war das die Sprache der Wahl?
Ja, sehr schön, Sie zu treffen. Eigentlich, ich bin durch einen Zufall zum Deutschen gekommen. Ich wohnte in der Gegend einer Schule, Deutsches Gymnasium Kadriorg. Und so hat meine Mutter mich zu dieser Schule gebracht. Ja. Sie war zwar skeptisch am Anfang, ob ich die deutsche Sprache erlernen werde, weil es schwer ist. Aber ich bin eigentlich ja in einem zweisprachigen Zuhause aufgewachsen, also Estnisch und Russisch. Mein Vater ist Russe. Und irgendwie Sprachenvielfalt ist anscheinend die ganze Zeit mit mir schon gewesen von Anfang an. Und aber durch die Jahre, durch die Schule erstmals, dann an der Universität, in der Germanistik, habe ich gelernt, die deutsche Sprache und die Literatur zu lieben. Und seit Studium habe ich wirklich Freunde, die Deutsch reden. Also ich habe auch deutsche Freunde, aber auch durch mein Studium in Deutschland, in Konstanz, sehr viele osteuropäische Freunde, mit denen wir Deutsch als gemeinsame Sprache teilen. Mhm. Also Deutsch ist sozusagen für mich auch Sprache der Freundschaften.
Mhm. Aber nochmal zurück zum Gymnasium. War das das einzige deutschsprachige Gymnasium oder gibt es da mehrere in Estland?
In Tallinn gibt es zwei wichtige Gymnasien mit Deutsch-Schwerpunkt und Deutsch als erste Fremdsprache. Mhm. Also dieses deutsches Gymnasium Kadriorg und deutsches Gymnasium Tallinn. Und ja, genau, ich bin eigentlich glücklich, da irgendwie gelandet zu haben.
Und dann, wenn man das absolviert hat, erfolgreich, gehe ich von aus, ist es dann so eine Berufung, dann auch Germanistik zu studieren oder andersrum an der Uni, wenn man da sich bewirbt, sagen die dann, oh, deutsches Gymnasium, ah, nehmen wir sofort?
Ja, es muss ja nicht sein. Also ich bin, glaube ich, von meinem Jahrgang die Einzige, die das gewählt hatte. Wir hatten am Gymnasium auch die Möglichkeit, ein deutsches Sprachdiplom zu machen. Also quasi war es schon uns die Möglichkeit gegeben, in Deutschland zu studieren oder vergleichbar sozusagen, also ein deutsches Abitur im Sinne. Mhm. Nicht deutsches Abitur, sondern ein vergleichbares Deutschniveau, um an den deutschen Universitäten zu studieren. Mhm. Aber ich habe mich dann doch für Estland entschieden und ich habe in Tartu Germanistik angefangen. Aber das war wirklich wieder irgendwie so ein bisschen halbbewusste Entscheidung, weil ich wusste, ich liebe Literatur und irgendwie war mir klar, dass diese Neigung zum Deutschen wichtig ist. Und dann ist die Wahl für Germanistik gefallen. Ja. Mhm.
Aber Tartu nun wieder, wenn man ein bisschen von Estland weiß, würde man denken, da studieren die Historiker oder auch die ganze Stadtatmosphäre, was das vielleicht ausatmet. Nicht so unbedingt. Ich wüsste jetzt nicht, welche estnischen Schriftsteller in Tartu geboren sind, aber gibt es den Literaturschwerpunkt auch in Tartu oder gibt es da mehr so diese ganze, auch die Uni ist doch bis ins 17. Jahrhundert eine Vergangenheit, ne?
Ja, für mich ist Tartu schon eigentlich so ein Zentrum der Intellektuellen auch in Estland, weil fast alle, die irgendwie in Estland im Kultur- oder überhaupt auch Bereichen tätig sind, haben ja in Tartu studiert. Ja? Und das ist sozusagen so ein Ort, wo auch sich Leute von unterschiedlichen Feldern kennenlernen. Und es zum Thema Schriftsteller und Tartu, es gibt schon einige bedeutende Schriftsteller, die von Tartu sind. Zum Beispiel auch die Autorin, über die ich jahrelang geschrieben habe oder geforscht habe, Anne Michelsson, die leider jetzt seit 2 Jahren tot ist. Sie war in Tartu zum Beispiel auch und ja, schon eine wichtige Literaturstadt, würde ich sagen.
Kellel pikad ruuged juuksed.
õiekene, herne liilus õiekene, uuba piisut pikkärgune, uuba piisut pikkärgune, läts on litter lattergune, läts on litter lattergune, rukkil siidi särki seljas, rukkil siidi särki seljas, nii su on nii huualasti, nii su on nii huualasti, oodral pikad ruuged juuksed, oodral pikad ruuged juuksed.
Okay, dann haben Sie das Thema vielleicht auch durch Tarot gefunden. Also man setzt sich dann ja Schwerpunkte. Gab es denn die Schwerpunkte zuerst, bevor Sie ins Ausland gegangen sind, oder waren Sie erst im Ausland und haben dann die Ideen bekommen für Ihre Studienschwerpunkte und berufliche Schwerpunkte?
Ich glaube schon, dass meine Aufenthalte in Deutschland und auch in Wien, in Österreich, mich sehr stark geprägt haben. Ich war dann zuerst für ein Jahr in Konstanz 2002, 2003 und habe für mich dort viele Themen gefunden, die mich, glaube ich, geprägt haben. Migrationsliteratur war damals für mich irgendwie ein Begriff oder ganz wichtig. Ich habe dann für meine Baccalaureusarbeit eigentlich über deutsche Autoren mit nicht deutscher Herkunft geschrieben. Und das fand ich, diese Grenze von einer Literatur oder einer Sprache in die andere Sprache, das fand ich irgendwie spannend für mich. Und ich habe dann damals auch in Konstanz Poetry Slam entdeckt. Also das ist so eine ein bisschen so Underground-Bewegung, aber eigentlich auch nicht mehr wirklich. Aber die Art und Weise, wie Literatur auf der Bühne gelebt sein kann, das fand ich einfach wirklich sehr spannend. Und das habe ich dann auch irgendwie versucht, nach Estland mitzunehmen, sozusagen.
Es stand irgendwo, dass Sie die erste Veranstalterin eines Poetry Slam in Estland seien. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich war so begeistert von Poetry Slam, dass ich dann als Studentin zurückkam nach Estland. Zuerst so einen Artikel über Poetry Slam auf Estnisch dann publiziert hatte, und das war überhaupt mein erster journalistischer Versuch. Das wurde dann publiziert auch, und dann bin ich auch zu der Idee gekommen, warum nicht? Man könnte doch versuchen, auch sowas in Estland zu machen und deutsche Autoren dann einzuladen. Und dann habe ich Mikko Fritze im Goethe-Institut in Tallinn damals angeschrieben. Er hatte die Idee so mit Begeisterung aufgenommen. Und so kam es, dass wir wirklich dann eine deutsche Autorin eingeladen haben und estnische auch mit einbezogen haben.
Okay, brauchte man denn die deutschen Autoren, um die Esten oder Estinnen vom Poetry Slam zu überzeugen?
Ja schon, weil ich hatte das Gefühl, dass man nicht gewohnt war oder so expressiv irgendwie oder so leidenschaftlich auf der Bühne zu lesen. Oder man war sehr gewohnt, dass Literatur so zum leise Lesen ist. Aber Poetry Slam bietet dann eine andere Möglichkeit. Also so, also ich sage nicht, das eine ist besser oder als das andere, überhaupt nicht. Ja. Aber Literatur kann sozusagen, ich habe so einen Artikel später irgendwo geschrieben, dass die Dichtung kann tanzbar sein oder so irgendwie. Dass es wirklich so mit Leidenschaft und Energie gemacht sein kann. Und dass es keine Grenzen gibt auch für so eine Bühnensprache oder Bühnenliteratur.
muss ich aufpassen, dass ich nicht in Vorurteile verfalle. Also das klingt fast so, als ob die Estinnen und Esten irgendwo auf einer einsamen Hütte im Moor oder vielleicht am Meeresstrand so ein paar Zeilen dichten und sich ganz leise vorlesen und höchstens in der Sauna vielleicht, das Expressivste vielleicht, was man sich vorstellen kann. Aber naja, gut, dann ist es die Mentalität, die vielleicht geändert werden muss. Wobei ich auch in Deutschland manchmal denke, ist das überhaupt dasselbe, Dichtung und Poetry Slam? Also manchmal wirkt es ja sehr wie Theater auch.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also das sind schon unterschiedliche Sachen und die, also jede Dichtung muss nicht auf der Bühne so in der Form von Poetry Slam vorgetragen werden. Das sehe ich gar nicht so. Nur es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Und zu den estnischen Dichtern oder auch Lesern, es gibt unterschiedliche Leute. Ich glaube, wir haben auch Schriftsteller, die wirklich sehr gut auf die Bühne passen, nur vielleicht wussten sie nicht, also dass es so in der Form auch geht und dass auch Dichtung sozusagen oder diese Poetry Slam geht ja, es geht ja auch darum, dass das Publikum wirklich aktiv mit einbezogen wird, weil die Zuschauer können Noten geben und in dem Sinne die Veranstaltungen mitgestalten, dass sie auch zwischendurch schreien oder applaudieren oder irgendwie können. Das ist einfach eine andere Form. Aber
bloß nicht Buh rufen, oder? Das wäre schwierig.
Das gibt es auch, aber in Estland eigentlich wenig. In Deutschland würde das schon geben, aber in Estland sehe ich das total selten. Also, dass jemand eher Zustimmung wird geäußert, aber so.
Ja. Ja. Gilt vielleicht als unhöflich, gilt vielleicht ja auch zu Recht, das weiß ich nicht. dann schon wieder eine berufliche Perspektive, sozusagen Kulturinitiatorin. Mhm. Ne? Veranstaltungen sich ausdenken, die es vorher nicht gab, und Leute zusammenbringen und Öffentlichkeit herstellen, auch für etwas, was vorher nur vielleicht in der stillen Kammer gedichtet war. Mhm. Das ist aber nicht, auf jeden Fall nicht der einzige Schwerpunkt, schon im Studium gewesen. Ne? Vor allen Dingen habe ich gesehen, dass es ja auch so viele Auslandsaufenthalte dann waren. Nicht nur Wien, wurde schon genannt, Berlin, Konstanz, Tartu. Also das, alleine schon die Unterschiedlichkeit der Orte, muss man wahrscheinlich schon auf verschiedene, unterschiedliche Ideen kommen.
Ja.
Und in Deutschland stellt man auf jeden Fall sehr schnell fest, dass vieles von dem, was man wahrscheinlich dann estnisch, wenn man estnisch kann, als Estin natürlich, ne, fast nichts übersetzt ist, oder?
Mittlerweile gibt es schon auch wieder ein paar sehr gute Sachen, die von estnischer Literatur übersetzt sind. Aber es gab tatsächlich eine Pause fast, also könnte man sagen. Übersetzen hängt ja von Übersetzer ab, aber nicht nur. Es ist wirklich nicht so einfach in Deutschland in die Verlegerszene reinzukommen. Das ist so oft das Problem. Es ist nicht so, dass es keine guten Werke gibt, aber wie man die vermittelt, das ist oder irgendwie, ob es ankommt, was man zu vermitteln hat. Aber ich wollte irgendwie zu dem Punkt mit anderen Städten und mit Schwerpunkten in meiner Forschung oder in meinem Studium noch kurz zurückkommen. Irgendwann ist so das Thema Erinnern in mein Interessenbereich eingekommen. Und auch Erinnern und Gedächtnis und die Frage des Schmerzes irgendwie auch. Und Wien ist dann natürlich für mich auch die Stadt, wo ich mich sehr intensiv mit dann Ingeborg Bachmann zum Beispiel auseinandergesetzt habe. Und irgendwie habe ich bemerkt, dass es für mich... Man kann schon sagen, es gibt für mich Autoren, die so eine Art Liebe fürs Leben sind. So. Und aus Wien habe ich dann Ingeborg Bachmann mitgenommen. Und so eigentlich vor ein paar Tagen hatte ich wieder so einen Vortrag zu Ingeborg Bachmann und zu Maria Gangro, zu einer estnischen Autorin. Mhm. Auch die Frage des Schmerzes und wie man Schmerz verarbeitet gehalten, so einen Vortrag. Von Berlin natürlich habe ich dann Christa Wolf mitgenommen, obwohl sie war schon auch früher für mich ein Begriff oder schon da und eigentlich dann auch die so eine intensive Auseinandersetzung mit Christa Wolf und in Berlin, was ja dann auch ihre Stadt war und habe dann auch sie dann auch in Berlin getroffen und irgendwie ist schon... schon wichtig, dieser persönliche Bezug, finde ich auch. Und heute bin ich dann auch Mitglied der Christa Wolf Gesellschaft und versuche wirklich diese Beziehung irgendwie aufrechtzuhalten zu den Forschern von Christa Wolf und dann auch also zu ihrem Werk natürlich. Mhm. Ja.
Und Sie haben da Beziehungen gezogen zu Annie Mickelson?
Ja, genau. Ich habe meine Doktorarbeit, das dann auch in Buchform in Deutschland erschienen ist vor ein paar Jahren, hatte dann versucht, die Werke von Christa Wolf mit ein paar ausgewählten Werken von Anna Michelson ins Dialog zu bringen und dann insbesondere durch die Aspekte der Zeugenschaft, der moralischen Zeugenschaft, also quasi nicht das, was geschehen ist historisch, sondern wie die historischen Ereignisse auf den Menschen auswirken, wie das dann in der Literatur besprochen, dargestellt wird und wie dann die poetische Sprache dazu beitragen kann, um diese historischen Traumas oder durchzuarbeiten. Ja? Also das war so mein Schwerpunkt.
Mhm. Christa Wolf hat die DDR erlebt als Rahmen sozusagen ihres Lebens. Wenn Sie das verglichen haben, wahrscheinlich mit dem, was Sie aus Estland kennen, ist denn wirklich DDR so eine andere Welt wie Westdeutschland? Also das, was Christa Wolf beschreibt, hätte es eine Westautorin sagen wir mal, die vielleicht 1970 plötzlich in die DDR gekommen wäre, so schreiben können?
Ja, ich glaube, die Tatsache, dass Christa Wolf in der DDR gelebt hatte und die Tatsache, dass sie ja wirklich auch irgendwie in diese sozialistische Utopie geglaubt hatte, zu Beginn, das schon sehr stark beeinflusst hat, die Art und Weise, wie sie schreibt. Aber nicht nur, ich glaube, es ist ja auch eine Art sozusagen des Temperaments oder der Eigenschaften von Menschen oder dieses Interesse. Und Christa Wolf hatte, glaube ich, wirklich so ein Interesse an dem Menschen. Also in dem Sinne, wie wird man, wer man ist, was beeinflusst einen, was nimmt man mit, auch unbewusst von der sozusagen Vergangenheit oder auch von eigener Kindheit, Schulung, wieso kommt es, dass man dieser Mensch wird oder an diese Sachen glaubt, woran man glaubt. Ja? Mhm. Also das ist immer, ja irgendwie, wir sind immer geprägt auch durch diese, sagen wir dann doch, Ideologien, die uns umgeben. Ja.
Mhm. Ja. Man könnte ja denken, wenn eine Estin Christa Wolf liest, dann sagt sie oder entdeckt sie ganz viele Bezüge zu Sowjet-Estland und findet es deshalb interessant und vielleicht westliche Bücher langweilig. Also in der Hinsicht, ne? Nicht generell langweilig, aber vielleicht in dem Punkt einfach speziell interessant, was dann jemand aus der DDR schreibt.
Ja, ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt gewesen, auch für mich, aber ich selber kenne ja den Alltag von Sowjet-Estland nur wirklich relativ wenig. Also ich bin 80 geboren und das heißt, also ich habe das schon gesehen oder miterlebt und natürlich bin ich dadurch geprägt. Aber ich habe dann irgendwann auch versucht herauszufinden, weil Christa Wolfs Kindheitsmuster ist 76 erschienen und dann ist es schon 82 übersetzt worden und auf Estnisch erschienen. Und ich habe dann versucht irgendwann, weil es gibt keine Kritiken wirklich und es hat mich tatsächlich interessiert, wie wurde das Buch aufgenommen oder hat es überhaupt Resonanz gehabt? Und das ist momentan, das Thema ist dann irgendwann stehen geblieben. Ich bin nicht so zu einem wirklichen Forschungsergebnis in dem Sinne gekommen, aber die Vorarbeiten haben mir gesagt, dass es schon viele Leute aus ihrer Generation oder ein bisschen jünger, also so in Sowjet-Estland, berührt oder beeindruckt oder beeinflusst auch vielleicht hat. Ja.
Estland, Lettland, Litauen. Seit mehr als 25 Jahren jetzt wieder freie, unabhängige und demokratische Staaten. Wollen Sie mehr wissen und dabei einfach gemütlich zuhören? Die Baltische Stunde ist für Sie da. Alle vier Wochen auf Radio Weser TV und auch im Internet.
Radio Weser TV auf UKW 92,5 oder im Internet www.radioweser.tv.